Hallo zusammen. Hallo zusammen. In der Bibel steht, dass wir Menschen einmal zu Jesus in den Himmel dürfen. Das ist toll, nicht wahr? Also ich freue mich schon darauf, zu Jesus zu kommen in den Himmel. Aber eigentlich weiß ja keiner von uns so genau, wie das dann ist im Himmel. Hä? Wir wissen nicht recht, wie das da im Himmel ist. Aber es gibt Menschen, die denken, dass am Eingang vom Himmel der Petrus steht mit einem Schlüssel und nur die Guten reinlässt. Denkt ihr, das stimmt? Dürfen nur die Guten in den Himmel? Also ich denke, das ist eine wichtige Frage. Ich möchte, dass wir das gemeinsam untersuchen heute. Dafür brauche ich eure Hilfe. Ich möchte den Himmel. Ich möchte in den Himmel und ich habe dazu eine Leiter da. Und ich bemühe mich, wirklich gut zu sein. Ich probiere wirklich, wirklich gut zu sein. Und ihr sagt mir immer, ob ich einen Tritt rauf darf oder ob ich einen runter muss. Also ihr könnt mir dann sagen, ob das, was ich gemacht habe, ob ich dafür einen Tritt hoch darf oder ob ich wieder einen runter darf. Ich habe heute Morgen meinem Mann gesagt, dass ich ihn liebe. Und Papi gesagt, dass ich ihn gerne habe. Rauf? Okay. Danke. Ich habe diese Woche die Wäsche gemacht und verräumt. Ich habe etwas für eine Nachbarin eingekauft. Ich habe mich fest über meinen Mann geärgert. Immer wenn ich backe, wenn ich Kuchen backe oder eine Torte, dann bringe ich meiner Nachbarin fast die Hälfte davon. Ich denke, Christian würde gerne neben mir wohnen. Neulich hatte ich Besuch und ich hatte überhaupt keine Lust, mit dieser Person zu reden. Ich habe mich beim Autofahren über das Auto vor mir geärgert. Ich habe Demians Lieblingsessen gekocht. Ich war ungeduldig mit meinen Kindern, als sie sich nicht angezogen haben. Eieiei. Ich habe Jamies Lieblingsessen gekocht. Ich habe heimlich Schoki gegessen, damit ich nicht teilen muss. Ich habe mich für heute vorbereitet, für euch einen Kindermoment zu machen. Oh. Merkt ihr etwas bei dieser Aufzählung? Ja, hoch, runter, irgendwie. Ich komme ja nicht einmal bis ans Ende der Leiter. Ich gebe mir ja wirklich Mühe, gute Sachen zu machen, dass ich hochkomme, aber plötzlich passiert mir wieder etwas und dann muss ich eine Stufe runter. Geht es euch manchmal auch so?
Ja.
Ja. Gerade hat noch die Mutter oder der Vater gesagt, hey, gut gemacht, danke vielmals. Und da passiert schon wieder etwas und dann ist man nicht mehr so zufrieden. So sind wir alle. Die Erwachsenen, die Kleinen, die Grossen. Es geht uns allen so. Und deshalb werden wir auf so einer Leiter nie in den Himmel kommen. So kommen wir nie in den Himmel mit so einer Leiter. Und außerdem ist sie ja viel zu kurz, oder? Viel zu kurz auch noch dazu. Also mit dem kann es nicht funktionieren. Ja. Diesen Irrtum mit dieser Trittleiter, das müssen wir ablegen. Habt ihr eine Idee, wie ich es denn schaffe, in den Himmel zu kommen? Wie komme ich in den Himmel? Durch Gott? Es gibt in der Bibel eine Geschichte mit einer Leiter. Kennt ihr die? Habt ihr eine Idee, welche das sein könnte? Aber die Geschichte von Jakob und der Himmelsleiter. Hä? Jakob, der hat viel Gutes gemacht, aber auch ganz, ganz viel Schlechtes. Und er hat sich auch gefragt, ob er das jemals zu Gott kommt, ob er jemals in den Himmel kommt. Und Gott hat ihm eine Antwort gegeben. Und zwar steht im 1. Mose 28, Vers 12, ihm träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Gott hat also eine Leiter vom Himmel oben runtergekommen. So ähnlich wie eine Strickleiter. Da jetzt das Bild, hat ein Bild, wie das vielleicht ausgesehen haben könnte. Und seine Engel sind hoch und runter und da unten haben wir den Jakob, der schläft und träumt. Der das träumt. Das ist ein Riesenunterschied, so eine Leiter zu unserer Drittleiter hier. Gott zeigt Jakob und er zeigt es auch uns. Gott sagt zu uns, ich komme selber zu euch und hole euch ab. Ich komme zu euch und hole euch ab. Wisst ihr, wie Gott zu uns gekommen ist? Für eine Idee? Durch Jesus, genau. Und was hat Jesus für uns gemacht? Was hat Jesus dann für uns gemacht? Genau, er ist für uns gestorben. Er ist unser Stellvertreter geworden. Er hat alle unsere Fehler bezahlt und wieder gut gemacht. Und deshalb dürfen wir auch in den Himmel, wenn wir nicht alles richtig machen, wenn wir verkehrte Dinge machen, weil uns Gott durch Jesus unsere Schuld vergibt. Und in den Himmel kommen wir, wenn dann Jesus uns abholt, wenn er zurückkommt. Wir müssen also nicht versuchen, über so Trittleitern, Klettern in den Himmel zu kommen. Obwohl Gott sich natürlich schon darüber freut, wenn wir versuchen, Gutes zu tun. Aber er hat uns genauso gern, wenn es uns nicht gelingt. Und heute feiern wir Abendmahl und das hilft uns daran, uns zu erinnern, dass Jesus schon alles gemacht hat für uns, damit wir einmal zu ihm in den Himmel kommen dürfen. Ich danke euch fürs Mitmachen. Merci vielmals fürs Mitmachen. Und dann dürft ihr wieder hocken.
Zur Einleitung der Predigt hat sich Barbara den Bibeltext aus Philippo 1,6 ausgesucht. Dort ist festgehalten, deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das sind die Worte zur Einleitung der Predigt. Ich habe Gott nicht vertraut, aus Angst um mein Leben. Meine Frau verkauft, sogar zweimal.
Ich habe meinen Bruder belogen und meinen Vater und mir seinen Segen erschlichen.
Ich war ein Träumer, ein Wichtigtuer und habe meine Brüder bei meinem Vater verpetzt.
Oh, ich habe einen Mann erschlagen. Ich bin ein Mörder.
Ich bin eine Ausländerin mit zweifelhaftem Ruf.
Ich bin ein Ehebrecher und habe den betrogenen Mann töten lassen.
Ich habe aus Vertrauen zu Gott meine Heimat verlassen. Und durch den Glauben war ich bereit, meinen Sohn Gott zu opfern.
Ich habe mit Gott gekämpft und er hat mich gesegnet. Er gab mir einen neuen Namen, eine neue Identität. Israel, Gott kämpft für mich. Ich muss mir seinen Segen nicht erstreiten.
Ich war Gott in allen Dingen treu und er ließ mich zum Segen für viele werden.
Ich durfte Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht, mit ihm sprechen.
Durch meinen Glauben an Gott gehöre ich zu seiner Familie. Man findet mich sogar im Stammbaum von Jesus.
Gott nennt mich ein Mann nach seinem Herzen.
Die eben gehörten Personen sind in der Bibel als Glaubenshelden aufgeführt. In Hebräer Kapitel 11. Was für Geschichten, was für Lebensgeschichten, was für Glaubensgeschichten. So normal, so menschlich, so wunderbar im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind gleichzeitig Alltagsgeschichten und Wundergeschichten und vor allem wahre Geschichten. Jetzt stellt euch einmal vor, ihr wüsstet nichts über Abraham, außer diese zwei Aussagen. Was wiegt schwerer? Dass er seine Heimat für Gott verlassen hat und am Ende sogar bereit war, Isaak zu opfern, oder dass er seine Frau als Schwester ausgegeben und quasi verkauft hat, aus Angst umgebracht zu werden. Und zwar gleich zweimal. Oder stellt euch vor, ihr kennt nur den einen Moment aus Davids Leben, als er Bathseba holt und danach ihren Mann Uria im Krieg absichtlich an die vorderste Front stellen lässt, damit er aber ganz sicher stirbt. Wie würdet ihr dann über ihn denken? Wohl kaum, dass er ein Mann nach Gottes Herzen ist. Never judge a book by its cover. Beurteile ein Buch nie anhand seines Buchumschlages. oder urteile nie anhand einer Situation über ein ganzes Leben oder aufgrund einer einzelnen Begegnung über einen Menschen. Wenn wir die Geschichten in der Bibel lesen, dann haben wir immer mindestens zwei Möglichkeiten. Wir können uns auf den Menschen konzentrieren, auf sein Tun, was er tut und was er macht, oder auf Gott und sein Handeln an, in und mit diesem Menschen. Nehmen wir noch einmal David. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam das erste Buch Samuel aufschlagen. Erste Buch Samuel, und zwar dort Kapitel 16, ab Vers 6. Es ist die Geschichte, wo Samuel zu Isai kommt und sich dessen Söhne zeigen lässt. Ich lese 1. Samuel 16, Vers 6 bis 13. Und als sie dann kamen und er Eliab sah, dachte er, hier steht Jahwes Gesalbter vor Gott. Aber Jahwe sagte zu Samuel, sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere, Jahwe aber sieht das Herz. Dann rief Isai Abinadab und ließ ihn vor Samuel treten. Doch dieser sagte, auch ihn hat Jahwe nicht erwählt. Nun ließ Isai Shammah kommen, aber Samuel sagte, auch ihn hat Jahwe nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne an Samuel vorbeigehen. Aber Samuel sagte zu ihm, von diesen hat Jahwe keinen erwählt. Deshalb fragte er, sind das alle deine Söhne? Isai sagte, der Jüngste ist noch übrig, aber der hütet gerade die Schafe. Da sagte Samuel, schick jemand hin und lass ihn holen. Wir werden uns nicht zum Mahl setzen, bevor er hingekommen ist. So schickte Isai einen Boten und ließ David kommen. Der Junge war rotblond, hatte schöne Augen und sah gut aus. Da sagte Jahwe, auf, salbe ihn, er ist es. Samuel nahm das Ölhorn und salbte David im Kreis seiner Brüder. Von diesem Tag an kam der Geist Gottes über David und verließ ihn nicht mehr. Samuel kehrte nach Rama zurück. Gott urteilt nicht wie die Menschen. Er sieht das Herz. Wie ist es bei uns? Auf was schauen wir? Auf Leistung, Erfolg, Scheitern und Versagen? Oder aufs Herz? Das Wollen, das Versuchen, das Dranbleiben und Hoffen? Wie siehst du dich selbst? Bist du ein Glaubensheld? Was macht jemanden zu einem Glaubenshelden? Ich möchte heute 3 Punkte anschauen mit euch, die einen Glaubenshelden ausmachen. Der erste Punkt, der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, ist Gott. Gott macht zum Glaubenshelden. Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Rahab, Gideon, Simson, David. Keiner von ihnen ist ein Glaubensheld aufgrund seiner Leistung oder seines Vermögens, sondern allein durch Gottes Gnade. In Hebräer 11 steht immer, aufgrund ihres Glaubens, durch ihren Glauben. Und es ist Gott, der diesen Glauben weckt in ihnen. Es ist Gott, der den Glauben in uns weckt und uns durch seine Gnade zu sich zieht. Es ist seine Geduld mit uns. Er geht uns nach, er mahnt uns, er klopft an und er gibt nicht auf und führt uns auf seinem Weg. In seinem Buch Der Klang schreibt Martin Schleske, Gnade ist eine Kraft, die über alles eigene Leisten und Vermögen, über alles Scheitern und Versagen hinaus einen Raum des Lebens schafft. Gottes Gnade schafft uns Raum zum Leben, weil er für uns einsteht, für und um uns kämpft. Weil er uns annimmt, uns liebt und nie aufgibt, sondern alles für uns gibt. Deshalb können und dürfen wir glauben und unser Leben mit seinen Augen sehen. Im Wissen, dass der heutige Abschnitt nicht das Ende unserer Geschichte ist und dass das letzte Kapitel unseres Lebens uns nicht definiert. Der zweite Punkt ist, dass Gott der Töpfer ist. Und wir sind der Ton. Es geht mir hier um die Erkenntnis und Anerkennung dessen, dass Gott Gott ist. Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton. In Jesaja 84, Vers 8 steht: Aber nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton. Du bist der Töpfer und wir alle sind deiner Hände Werk. Gott als Gott und damit als souverän anzuerkennen, bringt mit sich zu akzeptieren, dass wir nicht immer alles verstehen und ergründen können. Auch nicht in unserer Lebensgeschichte oder seinem Plan mit uns. Gleichzeitig bedeutet es, dass wir ihm vertrauen und uns in seiner Hand wissen. Und das führt zum dritten Punkt. Formbar zu bleiben. Seit ungefähr einem Jahr hat mich die Freude am Töpfen gepackt. Und seit kurzem ist das nicht nur eine Freude, sondern eine Leidenschaft. Wenn ich Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich jeden Tag, den ganzen Tag irgendwie töpfen. Und für mich sind in dieser Arbeit mit dem Ton Dinge in Bezug auf unser Leben mit Gott deutlich geworden, die ich gerne mit euch teilen möchte. Mir ist bewusst, dass ihr nicht alles gleich gut seht, aber wir versuchen das mal. Das Erste, was mir, oder nicht das Erste, aber ein Punkt, der mir bewusst geworden ist, dass es verschiedene Arten von Ton gibt. Das war mir am Anfang meiner Auseinandersetzung mit Ton nicht klar. Aber es gibt Ton, der ist ganz, ganz weich. Den kann man wirklich so gut modellieren, gut streichen, aber der behält die Form nicht so gut. Und dann gibt es Ton, da spricht man davon, dass er Schamotte drin hat. Da hat man Ton genommen, den gebrannt und gemahlen und das dem Ton zugefügt. Das macht, dass er stabiler ist. Und das braucht man zum Beispiel gerade, wenn man Geschirr töpfen möchte. Es gibt verschiedene Farben. Es gibt von weiß bis schwarz eigentlich fast alles. Es gibt Ton, der trocknet an der Luft. Es gibt Ton, den brennt man bei niederen Temperaturen, anderen bei höheren Temperaturen. Und je nach Gefäß, je nachdem, was man töpfen will, je nach Projekt, das man hat, braucht man eine andere Art von Ton. Und das ist doch auch bei uns so. Wir sind unterschiedlich. Wir sind nicht alle gleich. Und je nach Plan, den Gott mit uns hat, sind wir anders. Hat er uns anders gemacht? Sind wir vielleicht flexibler und anpassbarer? Oder wir sind belastbarer? Stabiler, halten die Form besser. Gott hat jeden von uns genauso geschaffen, damit wir seinen für uns vorgesehenen Platz einnehmen können und die Aufgabe, die er für uns vorgesehen hat, erfüllen können. Dass wir unsere Berufung erfüllen können. Und dann gibt es verschiedene Phasen des Tons. Der Ton ist nicht immer im gleichen Zustand. Wenn man ihn aus der Packung nimmt, dann ist er feucht und er ist wirklich, also man kann den wirklich ganz gut modellieren, kann den ganz gut verstreichen. Wenn man dann etwas gemacht hat und das schon eine Weile steht, dann wird das lederhart. Nicht ganz so weit, zeige ich dann beim nächsten Schritt. Es ist dann eine Phase, wo er die Form behält, aber man kann immer noch daran arbeiten. Aber man kann ihn nicht mehr so gut verstreichen. Wenn er trocknet, ist er eigentlich im Zustand, wo er am heikelsten ist, wo er am schnellsten bricht, weil er ist trocken, aber er ist noch nicht gebrannt, er ist noch nicht fest. Einfach das Wasser ist draußen. Er ist dann auch schon ein bisschen, man sieht das vielleicht, schon ein bisschen heller in der Farbe. Und wenn er dann einmal gebrannt ist, ist er dann schon stabiler und ist noch heller. Und danach könnte man ihn glasieren, und dann noch einmal brennen und dann wäre er fertig und je nach Glasur auch lebensmittelecht. Und eine Phase gibt es auch noch, das ist Schlicker. Das ist, wenn er so flüssig ist. Und jede dieser Phasen braucht es. Ich kann nicht eine überspringen. Wenn ich dem Ton nicht die Zeit gebe, von plastisch, wo er formbar ist, zu lederhart zu werden, dann geht das Stück kaputt. Wenn ich ihm nicht genug Zeit lasse, wirklich ganz von selbst auszutrocknen, wird er mir im Ofen, wenn ich es brenne, explodieren, weil es noch zu viel Feuchtigkeit drin hat. Es braucht Zeit, wie auch in unserem Leben, in unserer Entwicklung, in unserem Weg mit Gott. Es braucht Zeit, es braucht Geduld. Wir können Dinge nicht, manchmal nicht beschleunigen, auch nicht das Wachstum unseres Glaubens oder unserer Liebe oder die Erfüllung von Gottes Versprechen an uns. Demian Töpfer zu Hause gerne mit mir. Wenn man Ton bearbeitet, dann muss man ihn schneiden. Man braucht ein Stück. Und es gibt viele verschiedene Techniken. Die ich meistens mache, ist die sogenannte Plattentechnik. Es kommt einem vielleicht am Anfang ein bisschen vor wie Gwitzibache. Aber es wird etwas anderes draus. Man wählt ihn aus. Es kommt Druck. Und so fühlen wir uns vielleicht manchmal auch, dass wir durch Zeiten durchgehen müssen, wo wir Druck erleben, wo es nicht angenehm ist, wo sich unsere Form verändert, wo sich unser Lebensinhalt verändert. Und wenn man Teig so auswählt, muss man ihn immer wieder wenden, damit er nicht kleben bleibt und reißt. So bringt uns Gott vielleicht auch immer wieder in neue Situationen hinein. Gerade wenn wir denken, jetzt ist es doch schön bequem, angenehm und dann kommt wieder etwas Neues. Genau, Demian, es darf keine Luft drin haben. Genau, und wenn man dann ungefähr so bei 4-5 mm Dicke ist, hat er eine gute Dicke für Essgeschirr. Und dann muss man ihn glätten, weil man möchte ja eigentlich, dass es möglichst glatt ist. Dass es möglichst wenig Spuren drin hat. Und weil der Ton so weich ist, geht das sehr, sehr gut. Dann dreht man ihn, dass man die andere Seite das natürlich auch macht. Ah, genau, wenn man dann so Fehler macht, kann man das wieder ausglätten. Jetzt ist es schön glatt, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich empfinde mich meistens nicht als schön glatt. Oder wenn ich mein Leben ansehe, es gibt Dinge, die passieren, die gibt es Prägungen, gibt es Dinge, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Aber es gibt schöne Erlebnisse, die uns prägen. Es gibt anderes, das vielleicht weniger schön ist. Und dann irgendwann wird man geformt, zugeschnitten. Wir alle erleben Dinge, die uns vorbereiten für Aufgaben, die Gott für uns hat. Und manchmal merken wir erst im Nachhinein, dass das, was wir erlebt haben, ein Grundstein wurde für Gottes Ziel an uns. Und manchmal ist es nicht passend. Man muss wieder etwas weg und an einem anderen Ort fehlt ein Stück. Dann wird es passend gemacht. Auch nicht immer eine schöne Erfahrung. Aber das Schöne ist, dass Gott ja nicht einfach eine Form hat und alle gleich sind, sondern dass jeder verschieden ist. Aber auch das braucht Zeit. Und dann kann man wieder glätten. Und dann gehen harte Kanten verloren. Und auch manche Spuren, die während der Bearbeitung hinterlassen worden sind. Und so arbeitet auch Gott mit uns. Dass manches, das vielleicht unschön war, weil wir merken, da haben wir eine Fehlentscheidung gemacht, die hat Spuren hinterlassen, dass er in seiner Gnade das auch wieder weich macht. Und wenn beim Töpfen, je schöner man das jetzt macht, desto weniger muss man später Hartes abschleifen. Als ich begonnen habe mit diesen Töpferkursen, die ich besuche, hat mich das immer gestört, weil die Dinge nicht exakt waren. Und die Töpferin hat gesagt, aber weißt du, man soll doch auch sehen dürfen, dass es von Hand gemacht ist. Und ich denke, das ist auch bei Gott so. Wir dürfen aneinander sehen, die Spuren, die Gott in unserem Leben hinterlassen hat. Dass nicht alles gerade ist, dass nicht alles einfach so gleich ist. Wenn ich das jetzt von dieser Form runternehmen würde, dann würde das einfach wieder zusammenfallen. Das braucht Zeit, damit es aushärten darf, dass es lederhart wird. Dann hat es so den Zustand von wie Leder oder wie Hartkäse, wo ich noch bewegen kann, aber er die Form behält. Ein weiterer Punkt, der mich beim Töpfen sehr fasziniert, ist, dass ich habe jetzt da Abfall. Ich habe zu viel, aber es ist nicht verschwendet. Ich dachte am Anfang immer, ja, was mache ich jetzt damit? Ton kann man recyceln. Den kann man immer wieder brauchen. Sogar wenn er so hart ist, völlig durchgetrocknet, kann er wieder so weich werden. Und das Einzige, was es braucht, sind zwei Dinge. Feuchtigkeit, Wasser und Zeit. Man kann ihn einfach in ein feuchtes Tuch wickeln und ihm Zeit geben. Nicht einfach gleich ins Wasser, weil das wäre zu viel des Guten. Dann hat er keine Zeit. Das muss langsam gehen. Das muss man so Stück für Stück, muss der Ton die Feuchtigkeit absorbieren können. Und das ist doch auch bei uns so. Gott ertränkt uns nicht gleich in seiner Güte und Liebe. Manchmal vielleicht schon, aber er gibt uns Zeit, das aufzunehmen. Er arbeitet mit uns. Und er ist immer wieder da mit seiner Liebe. Und auch wenn man ihn so aufbewahrt, behält er seine Festigkeit. Und trotzdem kann es manchmal vorkommen, dass man ihn, wenn man ihn wieder braucht und auswählt, dass es Luftblasen gibt. Und das hat Demian vorher schon gesagt. Diese Luftblasen, die sind nicht gut. Weil wenn dann Luftblasen im Ton sind und ich gebe den in den Ofen, dehnt sich das aus und es explodiert und nicht nur mein Stück, meine Tasse, meine Schüssel zerbricht, sondern je nachdem auch andere Dinge, die im Ofen sind. Und so ist es doch auch bei uns. Es ist wichtig, dass wir Dinge, wo wir verletzt sind oder wo wir Mühe damit haben, von Gott heilen lassen, damit wir nicht durch unseren Schmerz andere Menschen verletzen, die eigentlich gar nichts dafür können. Und wenn trotzdem mal etwas ganz vertrocknet ist, ist auch das nicht für nichts. Weil ich kann das zerbröseln, ich kann das malen, in ein Gefäß geben, mit Wasser auffüllen und ihm Zeit geben. Und dann wird aus diesem Ton, den ich für nichts mehr brauchen kann, weil er sich nicht mehr formen lässt, solcher Schlicker. Und der Schlicker, das ist Leim. Das ist das, was macht, dass ich zum Beispiel einen Henkel oder etwas anderes an eine Tasse anbringen kann. Das ist jetzt lederharter Zustand. Ich kann den immer noch modellieren, aber es behält die Form, die es in der Form in hatte. Und da kann ich einen Henkel anbringen. Den hätte ich besser vorhin vorbereitet, damit er die gleiche, dass er auch lederhart ist, weil dann trocknet es gleichmäßiger. Aber es geht auch so. Und man sieht es jetzt bei dem, das macht kleine Risse. Und das heißt, ich muss es ein bisschen befeuchten, weil sonst bricht er mir beim Anfügen. Ich möchte ja nicht, dass es dann schon Risse hat, wenn es dran ist. Und wenn man einen Henkel oder etwas anklebt, dann geht das nicht auf eine glatte Fläche. Dann gibt es keine gute Verbindung. Das heißt, man muss es einritzen. Und zwar beide Teile. Und dann kommt eben dieser Schlicker dazu. Mit etwas Druck hält dieser Henkel dann. Und alles Überschüssige wird weggeputzt. Und so kann aus Erlebnissen oder Situationen in unserem Leben, wo wir denken, aber das ist jetzt für nichts zu gebrauchen, oder jetzt habe ich so Mist gebaut, da kann selbst Gott nicht mehr was Gutes draus machen, und ich kann mir das nicht vorstellen, etwas werden, dass es ermöglicht, dass etwas Neues an uns angesetzt wird, dass etwas hält, dass wir wachsen. Es kann der Grund werden, dass etwas zusammenkommt, zusammengefügt wird, etwas haltbar wird, dass eine neue Aufgabe möglich wird für uns. Und dann darf das trocknen und Zeit haben. Das ist formstabil. Das hat der Henkel noch nicht, weil er ist jetzt noch zu feucht. Aber die Tasse, die behält die Form. Was sie jetzt macht, sie wird etwas schrumpfen. Sie wird etwas dichter. Und das ist auch gut so. Wir sind alle unterschiedlich. Und ich finde das das Schöne daran, dass Gott mit jedem von uns seinen Weg geht. Wenn ich eine solche Gipsform habe und so eine Schüssel mache, muss diese Form irgendwann mal weg. Weil wenn ich das drauf lasse und das so trocknet, weil der Ton schrumpft, gibt es eine Spannung und das geht kaputt. Er reißt. Und manchmal lässt uns Gott Zeit, damit wir die Form bekommen können. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo er sagt, so, und jetzt ist gut, jetzt musst du einen Schritt weitergehen, wo wir aus der Form raus müssen. Wenn man das jetzt rausnimmt, würde man auch die Innenseite schön machen. Es kommt nicht nur aufs Äußere drauf an, sondern auf das Innere. Wenn ein Geschirr innen Risse hat und dann kommt das Lebensmittel rein, dann bleibt das und das ist nicht so gut fürs Essen halt dann auch. Aber es braucht Geduld, es muss schön trocknen. Und wenn es in diesem Zustand ist, wo es trocken ist, kann ich es schleifen, wenn es noch irgendwo Ecken hat oder wenn es eine Kante hat, die stört. Und danach wird es gebrannt, dann kann man es glasieren, wenn man möchte, und dann wird es wieder gebrannt. Und irgendwann ist diese Tasse fertig. Oder die Schüssel auch. Bei uns ist es aber nicht so. Wir sind nicht fertig. Noch nicht. Und das ist auch gut so. Wir sind nämlich noch mitten in diesem Bearbeitungsprozess. Solange wir formbar bleiben. So wie der Ton formbar bleibt, solange er feucht ist, so sind wir formbar und veränderbar, solange wir in Gottes Liebe bleiben. Und so wie ausgetrockneter Ton, harter Ton, wieder formbarer Ton werden kann durch Zufügen von Wasser, können wir und unsere Herzen durch Gottes Liebe und Gottes Gnade wieder formbar werden. Auch dann, wenn wir unser Herz verhärtet haben und hart geworden sind. Vorausgesetzt ist, dass wir wollen. Und zwar ist es möglich, bis Jesus das gute Werk, das er in uns angefangen hat, vollendet hat bei seiner Wiederkunft. Bis dann können wir uns immer wieder in Gottes liebende Hände geben und uns von ihm verändern lassen. So wie Abraham, Jakob, Josef, Mose, Rahab, David. Denn all diese Glaubenshelden sind formbar geblieben. Ihr ganzes Leben lang. Keiner von ihnen ist perfekt. Manchmal haben sie sich ganz auf Gott verlassen und ein anderes Mal haben sie es selbst versucht, auf eigene Faust. Einmal ganz nach Gottes Willen gehandelt und dann wieder seine Gebote missachtet. Und wenn ich ehrlich bin, es geht mir doch auch so. Manchmal bin ich voller Feuer und Flamme für Gott und dann verhalte ich mich plötzlich ganz unchristlich. Überhaupt nicht im Sinne von Gott. Aber das Schöne ist, dass es bei Gott nicht auf die einzelne Tat ankommt, nicht auf unsere Erfolge und Misserfolge, sondern auf die Verbindung mit ihm, das bei ihm bleiben. Ja, David, der hat Mist gebaut. Aber als Nathan ihn mit seiner Schuld konfrontiert hat, hat David sie bekannt, bereut und bei Gott Vergebung gesucht und bekommen. Er blieb formbar. Er ließ sich immer wieder von Gott verändern und korrigieren. Immer und immer wieder. Das Gleiche bei Abraham. Er folgt Gottes Aufforderung, verlässt seine Heimat, seine Familie und zieht in ein fremdes Land, ohne zu wissen, wo es liegt. Voll Vertrauen auf Gott. Und unterwegs gibt es Entscheidungen, die er treffen muss. Und ein paar trifft er gut, macht er gut und verlässt sich auf Gottes Schutz. Und bei anderen vergisst er es und denkt, er ist auf sich alleine gestellt und versucht, die Dinge selbst zu regeln. Aber Gott bleibt da, er ist treu und er hält an seinen Versprechen fest. Abraham, David und all die anderen Glaubenshelden in der Bibel haben Gottes heilende Liebe und Gnade erlebt, die Raum zum Leben schafft, unabhängig der eigenen Leistung. Der Ton hat nichts aus sich selbst gemacht. Keiner von ihnen war am Anfang, am Ende ihres Lebens gleich wie am Anfang. Keiner war von Anfang an das, wofür er bekannt wurde. Sie sind im Laufe des Lebens vom Töpfer verändert worden und durch die Beziehung mit Gott gewachsen. Bist du ein Glaubensheld? Glaubst du an einen Gott, dessen Gnade größer ist als dein Versagen? Glaubst du an einen Gott, der dich geschaffen und erlöst hat? Glaubst du an einen Gott, der dich formt, führt und leitet? Glaubst du an Gott, an einen Gott, dessen Liebe echt ist, für dich da ist und dich verändern kann? Bist du bereit, diese Liebe immer wieder neu zu suchen, immer wieder neu in Anspruch zu nehmen? Dann bist du ein Glaubensheld. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir sehen und erleben dürfen, wie Gott in unserem Leben wirkt, wie er unsere Geschichte schreibt, wie er unser Leben formt, wie Gott aus allen Situationen und Erlebnissen Gutes wachsen lässt, dass wir sehen dürfen, wie Gott uns mit seiner Liebe umhüllt und mit seiner Gnade und Liebe Risse, die das Leben in uns verursacht, wieder heilt. Ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig an unseren Geschichten teilhaben lassen, uns ermutigen und stärken. Ich wünsche mir, dass wir immer wieder daran denken dürfen, nicht wir machen uns gut, nicht wir erkämpfen uns den Weg zu Gott. Nein, Gott selbst kommt zu uns, macht uns zu seinen Kindern, macht uns zu Glaubenshelden und wirkt in uns, bis er uns zu sich nach Hause holt. Ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Amen.
Was für eine plastische Predigt. Vielen Dank, Barbara. Also ich hätte jetzt am liebsten Lust, hier weiterzumachen aus dem Gottesdienst. Vielleicht geht es euch auch so, auch mit dem Bild oder dem Video, das wir gesehen haben, was da entstehen kann. Und vielen Dank für die vielen Parallelen, das habe ich auch nicht gedacht, dass da so viel drin liegt, so anschaulich, wunderbar. Vielen Dank dir nochmals, Barbara.
Wir feiern ein offenes Abendmahl und es darf jeder daran teilnehmen, der das Geschenk von Jesus annehmen möchte. Jeder, der Jesu Opfer für sich in Anspruch nimmt, ist herzlich dazu eingeladen. Aus bekannten Gründen verzichten wir auch heute noch auf die Fußwaschung. Ich möchte trotzdem gerne Johannes 13 mit euch lesen, weil für mich die Fußwaschung oder der Gedanke der Fußwaschung einfach zum Abendmahl dazugehört. Ich lese Johannes 13, Vers 1 bis 11. Das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte den Sikarier Judas ben Simon schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte der ab und sagte, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete, wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Dann, Herr, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete, Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Fußwaschung als Bild dafür, sich immer wieder neu Gottes Liebe auszusetzen, in seinen Händen formbar zu bleiben. Wir brauchen seine Vergebung, seine Gnade und Annahme immer wieder neu. Ich lade euch ein, euch einen Moment Zeit zu nehmen und euch bewusst von Gottes Liebe berühren und formen zu lassen. Und wer möchte, darf sich ein Stück Modellierton nehmen. Es hat auf den Tischchen verteilt Säckchen mit so weißem Ton drin. Das ist lufttrocknender Ton. Der trocknet dann von ganz selbst. Man kann ihn anschließend auch bemalen. Darf sich ein Stück Ton nehmen und einfach mal das fühlen, wie das ist, wie sich das verändert und wie Gott uns verändert. Wer möchte, darf sich etwas als Andenken formen, es behalten. Und wer lieber das wieder zurücklegen möchte, kann das dann auch wieder in den Beutel tun und wieder einen Knopf reinmachen, dass es luftig ist. Wir nehmen uns jetzt einen Moment Zeit dazu. Herr, danke, dass du unser Schöpfer bist, dass du auch mächtig bist, dass du uns siehst und dass wir dürfen zu dir kommen. Wir feiern zusammen das Abendmahl, für uns immer wieder bewusst zu machen, dass Jesus eben zu uns gekommen ist, dass Gott zu uns auf die Welt gekommen ist, dass er unser Stellvertreter geworden ist, dass er für unsere Schuld gezahlt hat, alles beglichen hat und alles, was für unsere Erlösung nötig ist, gemacht hat. Bei ihm dürfen wir ankommen, bei ihm dürfen wir sein. Seine Gnade ist genug und er lädt uns an den Tisch von seiner Gnade ein. Als Zeichen vor Gemeinschaft untereinander und im Bewusstsein, dass wir alle durch Jesus verbunden sind, durch Jesus, der sich für uns hat brechen lassen, damit wir heil werden, essen wir das Brot. In Lukas 22, Vers 19 steht, dann nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das immer wieder, um euch dabei an mich zu erinnern. Herr, danke. Danke, dass wir nicht selbst kämpfen müssen, dass wir nicht selbst uns deinen Segen erstreiten müssen, sondern dass du uns deinen Segen schenkst. Danke, dass du zu uns kommst und uns zu dir holst, weil aus uns heraus würden wir nie fähig sein, deine Gegenwart zu ertragen. Danke, dass du uns liebst, dass du dich für uns hingegeben hast, Jesus. Danke, dass du gesagt hast, dass wir dir so wichtig sind, wichtiger sind als dein eigenes Leben. Danke, dass du uns damit Würde schenkst, Leben schenkst, Hoffnung und dass du uns durch dich auch zum Segen werden lässt. Ich danke dir für dein Opfer. Amen. In Matthäus 26, Vers 27 bis 29 steht. Dann nahm er einen Becher, sprach das Dankgebet, reichte ihnen auch den und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings im Reich meines Vaters werde ich neuen Wein mit euch trinken. Jesus reichte seinen Jüngern den Becher mit dem Wein als Zeichen für den neuen Bund und die Verheißung auf ein Wiedersehen. Jesus lädt uns ein, bei ihm Erfüllung zu finden, indem wir sein Geschenk annehmen. Und als Zeichen dafür, dass wir sein Geschenk annehmen möchten, und uns immer wieder an ihn erinnern wollen und daran, dass er uns erlöst hat, lade ich euch ein, nach dem Gebet von Roger, euch ein Glas Traubensaft zu nehmen und es in Gedenken an Jesus zu trinken.
Gott, aus dem lebensspendenden Weinstock entsteht die Frucht, die Traube. Daraus gewinnen wir Wein. Herr, das Abendmahl, das wir jetzt feiern, ist ein Schatten auf das, was kommt. Ich stelle mir vor, dass wir einmal im Himmel ein riesengroßes Wiederzusammenfinden und Willkommensfest feiern dürfen, weil du die Erlösung gebracht hast. Durch dein Blut, durch deine Frucht, die uns in uns wächst. Herr, lass uns das mitnehmen heute, dass wir immer daran denken, dass du die Frucht in uns erzeugst, dass du mit uns ein großes Willkommensfest im Auge hast und vorbereitest. Und um in der Symbolik zu bleiben der heutigen Predigt, möchte Wein als Feuchtigkeit unsere harten Tonherzen immer wieder befeuchten und weich bekommen, formbar machen, dass du Freude daran findest. Amen.
Ton in seinen Händen. Formbar bleiben. Immer wieder zu Jesus kommen. Uns von Gottes Liebe durchdringen lassen, bis er sein Werk in uns vollendet. Das wünsche ich mir für uns. Amen. Ich möchte vor dem Schlusslied euch noch den Segen mitgeben. Es ist ein Segen nach Jörg Zink. Unser Gott, der mächtige Ursprung und Vollender aller Dinge, segne dich. Gebe dir Gedeihen und Wachstum, gelingen deinen Hoffnungen, Frucht deiner Mühe. Und behüte dich vor allem Argen, sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. Unser Gott, lasse leuchten sein Angesicht über dir wie die Sonne über der Erde. Wärme gibt allem Erstarrten und Freude gibt dem Lebendigen. Und sei dir gnädig, wenn du verschlossen bist in Schuld. Erlöse dich von allem Bösen und mache dich frei. Unser Gott, erhebe sein Angesicht auf dich. Er sehe dein Leid und höre deine Stimme. Er heile und tröste dich und gebe dir Frieden. Das Wohl des Leibes, das Heil der Seele, Liebe und Glück. So segne dich, unser gütiger Gott, in seiner Liebe. Amen.
In seiner Gegenwart werden wir heil. In seiner Gegenwart entfalten wir uns. Unser Schlusslied hat diesen Vers drin. In seiner Gegenwart.